Trump auf der Todesliste, die NATO im Stresstest und Volkswagen in der Zange. Alles kein Zufall, wir sprechen drüber. Auf geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Hallo Sandra, Israel warnt die USA vor einem neuen iranischen Mordkomplott gegen Trump. Und Trump selbst sagt, er stehe auf jeder einzelnen Todesliste Teherans. Wie ernst nimmst du das?
Hi Uli. Ja, das muss man natürlich grundsätzlich ernst nehmen. Als US-Präsident ist er ein Ziel. Die Frage ist das jetzt wirklich eine wesentlich neue Erkenntnis? Wie begründet ist das wirklich? Was steht dahinter? Weil Israel hat ja auch ein Interesse daran, dass der Krieg gegen den Iran weitergeht. Und da weiß man eben auch nicht genau, was die Motive sind für diese Aussage.
Selbst US-Beamte sagen angeblich, sie hätten die israelischen Informationen gar nicht eigenständig verifiziert. Ich glaube, das ist der Punkt.
Ja, das sollte einem zu denken geben. Jetzt ist die Administration auch nicht gerade die kompetenteste, insbesondere an der Spitze. Also von daher, aber natürlich, ja, man muss das unabhängig verifizieren.
US-Zeitungen berichten, angeblich habe Trump gesagt, bei einem Anschlag soll der Iran in nie zuvor gesehenem Ausmaß bombardiert wird. Das ist ja ernst zu nehmen, ne?
Ja, also wovor begründete Angst besteht, ist, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Und das ist zur Sprache gekommen bei Netanyahu und auch bei Donald Trump. Ich habe schon in meinem Buch, was vor 4 Jahren veröffentlicht worden ist, über die erste Amtszeit gesagt, dass Donald Trump in verschiedenen Zusammenhängen von Atombomben gesprochen hat. Er wollte den Etat irgendwie nochmal, ich weiß nicht, vervielfachen, wo seine Berater gesagt haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben sowieso schon genug, um die ganzen Planeten auszulöschen. Donald Trump wollte zum Beispiel auch Hurricanes, solange sie noch über dem Meer sind, mit Atombomben auflösen. Er hat mehrfach gesagt, ja, warum haben wir denn überhaupt Atombomben, wenn wir die nicht nutzen? Also er scheint da eine geringere Hemmschwelle zu haben und auch sein ganzes psychisches, psychologisches Make-up. Ja, da kann man halt nichts ausschließen.
Netanyahu und Trump liegen ja seit Wochen über Kreuz, was den Kurs gegenüber dem Iran angeht. So eine Geheimdienstwarnung, die genau in diesem Moment auftaucht, ist ja immer auch ein politisches Signal und nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme.
Absolut, weil man hätte die auch nicht öffentlich machen müssen. Man hätte das ja auch wie sonst üblich hinter den Kulissen lösen können und Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Man weiß natürlich auch nie, wenn es zu angeblichen Meinungsverschiedenheiten gekommen ist zwischen Trump und Netanyahu, ähnlich wie bei Trump und Putin, was ist inszeniert, was wird, you know, good cop, bad cop, guter Polizist, schlechter Polizist, was spricht man tatsächlich hinter den Kulissen und was will man der Öffentlichkeit verkaufen? Ich glaube aber tatsächlich, dass Donald Trump mittlerweile gern den Kopf aus der Iran-Schlinge ziehen würde, aber das wird so nicht passieren, weil angeblich wollten ja auch die USA Frieden haben. Deshalb ja auch diese angestrebte Einigung. Aber J.D. Vance hat vor ein paar Tagen gesagt, das sei nur ein strategisches Manöver gewesen, um die eigenen Ölbestände wieder aufzufüllen. Das hat er öffentlich gesagt. Im Grunde genommen hat er damit der anderen Seite signalisiert, wir wollen es nicht wirklich, es kommt zu keiner Einigung und beide Seiten erheben Anspruch über die Meeresenge von Hormuz. Das heißt, auf absehbare Zeit wird sich da vermutlich nichts tun.
Die Nervosität an den Märkten, die hält sich ja noch in Grenzen, weil der Konflikt bislang so ziemlich auf dem Golf begrenzt bleibt. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnest du? Das kann sich doch ändern, oder?
Ja, bisher hatten viele Länder, die USA und vor allen Dingen auch China, die hatten Riesenreserven. Die USA hat auch eine strategische Reserve. Aber fahrlässigerweise hat Donald Trump diesen Krieg begonnen, obwohl er wusste, dass unser Reservoir nur noch halb voll war. So, und jetzt geht er immer tiefer. Also angeblich soll das, wenn jetzt nichts mehr nachkommen würde, sollte das nur noch für 2 bis 3 Wochen reichen. Man kann dieses Reservoir auch nicht ganz leer machen. 20% müssen drin bleiben, weil sonst diese Vorrichtungen, wo das gesammelt wird, Schaden nehmen, also Infrastrukturschaden. Das heißt, Donald Trump eskaliert, auch im Hinblick auf die Midterms, die immer näher rücken, ohne eine Lösung zu haben, auf die er zurückfallen könnte. So, und je mehr diese strategischen Reserven bei uns und in anderen Ländern aufgebraucht werden und natürlich auch kommerzielle Reserven, die angelegt worden sind, desto haariger wird die Situation. Und ich glaube, die Märkte haben mehr oder weniger gedacht, wir schwimmen mit der Herde. Und solange bis jetzt ist auch nichts passiert, dann wird ja wohl auch nichts passieren. Aber diese Rechnung geht nur so lange auf, bis sie nicht mehr aufgeht.
Nochmal zurück zu dieser angeblichen Todesliste. Das macht ihn ja außenpolitisch noch unberechenbarer. Also ein Präsident, der Bedrohung als Bühne nutzt, der trifft ja Entscheidungen nicht mehr nur nach geopolitischer Logik, sondern vielleicht auch dramaturgischer.
Alles ist dramaturgisch. Er kann gar nicht unberechenbarer sein. Schauen wir uns den NATO-Gipfel an. Er instrumentalisiert die Schockmomente und die Aufmerksamkeit. Da geht es gar nicht mehr um Inhalte. Und ich glaube, das wird schon immer schlimmer. Also am Anfang tritt er auf, maximal mit Drohungen, stößt alle vor den Kopf. Und dann am Ende sagt er dann absurde Dinge wie, da war so viel Liebe und whatever. Das heißt, das ist eben das Gefährliche. Ich glaube, er braucht das zu seinem eigenen Entertainment. Er braucht diesen Thrill. Er hat Bomben abgeschossen und er hat gestern Abend wieder die Bombardierungen sich angeschaut und stark und potent gefühlt. Und er braucht das natürlich auch, um seine Wähler zu beeindrucken. Wobei da, glaube ich, die Wirkung hält sich immer mehr in Grenzen, weil, wie allgemein bekannt ist, alles hier wird teurer und die Leute sagen, wieso führen wir da Krieg? Da haben wir nichts davon.
Lass uns über den NATO-Gipfel gleich sprechen. Der war ja auch diese Woche. Aber dieser zerrüttete Draht zwischen Netanyahu und Trump, was heißt denn das für die Verhandlungen mit Teheran? Wird Israel am Ende zum Störfaktor für eine Deeskalation?
Ich glaube, im Moment sieht es schon danach aus, dass Israel ein Störfaktor ist, vor allen Dingen wegen der Bombardierungen auch im Libanon. Jetzt war es in der Vergangenheit aber auch immer so, dass auch mit anderen Präsidenten das Verhältnis mit Netanyahu nicht so toll war. Also Obama hat sich zum Beispiel mal sehr abwertend geäußert über Netanyahu, aber auch andere Präsidenten. Und Netanyahu hat in der Vergangenheit ja schon öfter versucht, sie in einen Krieg mit dem Iran hineinzuziehen. Aber da haben andere Präsidenten ihm eine Abfuhr erteilt. Nicht so Donald Trump. Inwieweit da Jared Kushner, sein Schwiegersohn, in dessen Kinderzimmerbett Netanyahu bei früheren Besuchen geschlafen hat, weil die Familien so eng befreundet sind, und Steve Witkoff, der auch enge Beziehungen nach Israel hat, inwieweit die da alle mit involviert sind aus Trumps engstem Umfeld, weil sie eigene geschäftliche und auch politische Interessen haben, das ist unklar.
Er will ja bis Mitte August ein Abkommen erzielen. Wenn diese Gespräche bis Mitte August tatsächlich scheitern sollten, was ist denn dann ein mögliches wirtschaftliches Szenario für den Ölpreis aus deiner Sicht?
Erstmal sehe ich kein Land in Sicht, weil wir zwei Parteien haben, die sich null vertrauen und die auch nicht vertrauenswürdig sind. Insofern ist völlig unklar, worauf ein solcher Frieden beruhen sollte. Für den Ölpreis bedeutet das, dass er eigentlich nur eine Richtung kennen kann, nämlich nach oben. Und ich glaube, dass sich Marktteilnehmer auch langsam darauf einrichten werden. Und das sind für die Wirtschaft natürlich schlechte Nachrichten. Donald Trump hat ja auch verkündet, er wollte jetzt Frieden schließen, weil er wollte nicht ein Präsident sein, der präsidiert über eine weitere Depression. Das hat er gesagt. Also, dass das negative wirtschaftliche Konsequenzen hat, das scheint ihm schon klar zu sein. Warum er dann im Hinblick auf die Wahlen nicht einen konstruktiveren Kurs beschreitet, das sollte einem zu denken geben. Und das macht mir persönlich auch Sorgen, dass er irgendwelche Szenarien im Sinn hat, wo er einen Notstand ausrufen kann oder was auch immer, um in die Wahlen einzugreifen.
Wie wahrscheinlich ist denn das aus deiner Sicht?
Objektiv gesehen für einen rationalen Betrachter ist es ziemlich unvorstellbar, weil die Wahlen sind ja vor allen Dingen auch Bundesstaatssache. Es ist nicht so leicht, da reinzufuschen. Aber Donald Trump hat gerade auch neutrale, überparteiliche Wahlbeobachter, so eine Art Institution, die auch bei Wahlen helfen und vermitteln. Die hat er gerade auch geköpft. Die sind weg vom Fenster. Das heißt, wir sehen doch ganz klar, das kann ja keiner mehr leugnen, dass er an allen möglichen Stellschrauben arbeitet, um die Wahlen beeinflussen zu können. Die große Frage ist, wird den Republikanern das gelingen? Das vermag ich nicht zu sagen, aber wir können auch davon ausgehen, dass wenn die Republikaner unterliegen, dass Donald Trump sagen wird, das war Wahlbetrug.
Ja, das bleibt spannend. Aber lass uns auf den NATO-Gipfel schauen. Der war auch in dieser Woche. Und während Trump ja öffentlich mit einer iranischen Mordliste hadert, saß er zwei Tage vorher noch beim Gipfel in Ankara und sprach am Ende von Love in the Air im Saal. Und dazwischen gab es Drohungen gegen Spanien, neue Ansprüche auf Grönland und trotzdem am Ende eine erneuerte Beistandsgarantie nach Artikel 5. Wie passten das zusammen? Erst Tiraden und am Schluss dann diese Liebeserklärung.
Man kann es rational nicht erklären. Es geht darum, die Leute immer wieder zu schocken, immer wieder die Nummer 1 Schlagzeile zu sein, die alles andere übertönt. Und danach handelt Donald Trump. Er will im Mittelpunkt stehen. Es hat ihm ja auch sichtlich nicht gepasst, dass er sich dann ins Gruppenfoto stellen musste und nicht mal als der Mittelpunkt. Das hat er nicht gerne, gesehen zu werden unter Gleichen. Das macht er nur mit den Potentaten wie Putin oder Xi, da fühlt er sich wohl, dann sind es aber nur zwei im Wesentlichen. Aber so mit der Masse der Regierungschefs sich abzugeben, das ist unter seiner Ehre.
Er war ja auch ganz zufrieden mit Deutschland. Rund 99,3 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben, ein Plus von 25,5% zum Vorjahr. Das ist der höchste Anstieg in der jüngeren Geschichte. Und Bundeskanzler Merz nennt da selbst am Ende oder das Ende der Trittbrettfahrerei. Und dann hat er auch diese Beistandsformel oder alle NATO-Mitglieder haben diese Beistandsformel bekommen. Hält das aus deiner Sicht? Also ich meine, ist Trump damit zufrieden oder kann sich das morgen schon wieder ändern?
Trump wird nie mit irgendwas zufrieden sein. Deswegen sollte Europa versuchen, das zu tun, was für sie gut ist. Donald Trump fing ja an mit dem 2%-Ziel, dann hat das weiter hochgeschraubt. Ich habe schon früh gesagt, pass auf, das 5%-Ziel kommt. Und dann hat er immer weitergemacht und dann er wird irgendwas anderes finden, was ihm nicht passt. Mein Eindruck ist, dass die EU, die NATO-Mitglieder, Good Cop, Bad Cop spielen. Einer wie Mark Rutte versucht zu befrieden, während andere wie Meloni ihm Kontra geben. Und man schafft so einen Ausgleich und versucht Zeit zu gewinnen, während man aufrüstet und vor allen Dingen militärisch, aber auch wirtschaftlich, um sich unabhängiger zu machen von den USA. Wahrscheinlich ist das die beste Lösung, auch wenn mir persönlich eher nach Meloni der Sinn steht, weil zum Teil, wenn man das mit ansieht, das kann man ja nicht mehr mit ansehen. Das ist ja schon wirklich abstoßend und empörend. Und deswegen fand ich, hat Meloni es total richtig gemacht, da mal Kontra zu geben.
Jetzt ist er ja auch mit diesen Grönland-Ansprüchen wieder um die Ecke gebogen und Spanien hat er sogar mit einem Ende jeglichen Handels gedroht. Ist das denn noch Verbündetenton oder redet da schon jemand mit Vasallen?
Natürlich ist das kein Verbündetenton. Die Frage ist, wie durchsetzbar ist das? Im Zweifel nicht wirklich, weil Spanien zur EU gehört und Spanien könnte auch spanische Waren umleiten und von anderen Ländern aus versuchen, in die USA zu bringen. Aber das ist dieses Poltern bei Donald Trump, wo meist nichts oder wesentlich weniger als das Poltern hinterherkommt. Grönland eignet sich natürlich auch immer gut für Schlagzeilen für Donald Trump. Aber da, denke ich, ist schon ein ernsteres, langfristiges Vorhaben dahinter. Nicht zuletzt auch, weil ihn da die Tech-Titanen immer aufstacheln. Sie wollen Rohstoffe, sie wollen Landgewinne. Und ich glaube, da haben sie auch einfach die Überzeugung, ja, das ist ja gar kein richtiges Land und mit Dänemark hat es gar nichts zu tun. Da haben wir jetzt ein Anrecht drauf. Und ich glaube, Donald Trump wird da nicht so schnell nachgeben.
Und trotzdem klatschten am Ende alle Beifall, weil Artikel 5 nochmal bestätigt wurde. Das ist so wie so ein Vermieter, der mit der Kündigung droht und am Ende sagt, er liebt sie doch alle und der Mieter ist erleichtert, dass der Mietvertrag verlängert wurde, den er aber vorher sowieso schon hatte.
Das Bewusstsein erhärtet sich, dass man im Notfall möglicherweise nicht mit den USA rechnen kann. Das ist jetzt im Moment, insbesondere was militärische Verteidigung angeht, noch relativ unvorstellbar. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, was man einkalkulieren muss, weil es de facto so kommen kann. Und Pete Hegseth, ein weiterer Irrer in der Administration, hatte ja gedroht, alle Soldaten abzuziehen aus Europa. Und da hat Rubio dann wohl gegengesteuert. Aber ich meine, wenn Donald Trump danach ist, wie weit solche Sachen dann immer logistisch umgesetzt werden, inwieweit die intern dann auch auf Gegenwind stoßen, weil natürlich in der Hierarchie des Militärs viele Leute ihre Posten auch oder wo sie eben stationiert sind, das auch nicht so leicht aufgeben wollen. Und ich meine, das sind ja Berufssoldaten, die handeln ja auch aus Überzeugung. Im Endeffekt macht man gute Miene zum bösen Spiel und versucht, Zeit zu gewinnen und die zu überbrücken.
Jetzt hat Zelensky Trump auch am Rande getroffen. Es gab Signale für eine eigene Patriot-Produktion in der Ukraine. Ist das ein echter strategischer Fortschritt oder eher Symbolpolitik für die Kameras?
Es würde natürlich die Ukraine langfristiger unabhängig machen. Allerdings, und da bin ich jetzt nicht tief genug drin, ich weiß nicht, inwieweit die Ukraine angewiesen ist auf Bestandteile und vor allen Dingen auch aus Software aus den USA. Das heißt, inwieweit da tatsächlich Unabhängigkeit bestehen sollte und Verlässlichkeit, kann ich jetzt abschließend nicht beurteilen.
Ja, solche Ankündigungen am Bankettrande quasi haben ja in der Vergangenheit sowieso länger gebraucht, wenn es überhaupt was wurde, um in echte Verträge zu münden, als es Schlagzeilen suggeriert haben. Als Trump vom NATO-Gipfel in Ankara zurückflog, da flog er mit einem anderen Flugzeug als auf dem Hinweg, nämlich nicht mit dieser Super-Tupa-Maschine, die er geschenkt bekommen hat. Das hat wahrscheinlich auch Sicherheitsgründe, oder?
Es war von Anfang an fraglich oder problematisch, dass da ein ziviler Jet kommt, weil die Air Force One hat absolut hochwertige Verteidigungsmöglichkeiten und auch im Falle eines Atomkriegs ist die gewappnet. Das heißt, von Anfang an wurde gesagt, wenn wir die Air Force One tauglich machen wollen, dann müssen wir eine Überarbeitung vornehmen, die kostet $1 Milliarde. Das heißt, macht überhaupt keinen Sinn, diesen Jet zu nehmen, der ein alter, gebrauchter Jet ist, nur weil da ein bisschen Gold drin ist. Das ist viel zu teuer. Aber es geht im Grunde genommen um das Motiv Trumps. Es gibt ja eine Air Force One und ich glaube sogar zwei sind schon in Auftrag gegeben, weitere. Donald Trump hat diesen Jet praktisch benutzt, um den, falls seine Amtszeit irgendwann dann doch zu Ende gehen sollte, damit er diesen Jet privat nutzen kann. Der sollte zwar pro forma übergehen in die Presidential Library, die Präsidenten bekommen, wenn sie nicht mehr Präsident sind, also sozusagen eine Bibliothek. Aber da hat Donald Trump mehr oder weniger gesagt, Bibliotheken sind langweilig für die Leute. Er macht da lieber ein kommerzielles Hotel oder Abenteuerpark oder whatever. Jedenfalls im Grunde genommen wurde das als Vorwand gewertet, dass er diesen Jet praktisch in sein Privatvermögen einbringt, wie alles andere auch. Und jetzt, wenn Drohungen ernster werden, dann reicht das natürlich nicht mehr, so ein praktisch ziviles Flugzeug. Und da soll der Secret Service tatsächlich mal einen Fuß vorgeschoben haben, gesagt haben, so weit und nicht weiter, weil jetzt wird es gefährlich.
Es tickt noch eine andere Uhr. Die der EU-US-Zollfristen. Der große Deal, der ist seit 1. Juli in Kraft. 15% Obergrenze auf die meisten Waren. Aber gleichzeitig gibt es noch drei weitere Fristen, die auch noch diesen Monat anstehen. Der 20., 24., 31. Juli. Und eine davon trifft uns ganz direkt. Die USTR, also die US-Handelsbeauftragten, die direkt dem Präsidenten unterstellt sind. Die haben im Juni eine eigene Untersuchung gegen Deutschland eröffnet, wegen angeblich unfairer Preispolitik bei Pharmaprodukten. Ist das wieder so eine Verhandlungstaktik oder siehst du da eine echte Eskalationsgefahr?
Donald Trump ist kein ehrlicher, wohlmeinender Verhandlungspartner, der auf eine Lösung aus ist, die beiden Parteien nutzt. Donald Trump will Europa auch wirtschaftlich schädigen und er will für sich alle Vorteile an Land ziehen, wie es irgendwie geht. Und da werden seine Juristen alles systematisch auf potenzielle angebliche Schwachstellen untersuchen, als Einfallstor noch irgendwas rauszuhandeln. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich versucht werden, ob das trägt, ob das handelsrechtlich substanziiert ist. Das muss dann im Einzelnen geprüft werden. Aber Donald Trump wird immer wieder mit solchen Manövern aufwarten, egal wie weit hergeholt sie sind.
Ist ja sowieso krass. Also erst verhandelt man wochenlang einen sogenannten großen Deal für die ganze EU und dann pickt sich Washington trotzdem nochmal einzelne Länder raus und macht da extra Druck. Also das ist ja so eine Lieferlücke, über die wir hier sowieso ständig sprechen. Also erst die große Ankündigung, kleines Kleingedrucktes und am Ende tut's dann weh.
Für die deutsche Industrie ist es natürlich besonders schlecht, insbesondere für die Autoindustrie, die ja sowieso schwächelt. Was sagst du denn zu den Neuigkeiten von VW?
Das ist mühsam, ehrlich gesagt. Ich war diese Woche in Wolfsburg, da war ja Aufsichtsratssitzung und Das war schon sehr krass, weil VW hat halt das Thema, dass sie hohe Kosten haben, von denen sie runter wollen. Gibt es jetzt Diskussionen darüber, dass man Modelle streicht, dass man Ausstattungsvarianten killt und dass man dadurch Geld spart. Aber das Ertragsmodell, wie VW nachhaltig profitabler werden will, das fehlt halt noch. Zumindest ist es öffentlich nicht bekannt. Ich glaube, die Arbeitnehmervertreter wissen das oder kennen davon auch noch nichts. Und deshalb streiten die sich da in Wolfsburg gerade. Die haben jetzt die Sitzung gestern weitgehend ja ohne großes Ergebnis vertagt. Es gibt jetzt Sommerpause, wahrscheinlich trifft man sich Anfang September wieder und dann will man weiter darüber verhandeln. Da steht ja im Risiko, dass man Werke schließt. Es bis zu 4 Werke werden da immer wieder genannt, dass 100.000 Stellen gestrichen werden sollen. Aber selbst wenn das so kommt, was ja sehr, also nicht sehr wahrscheinlich ist, weil die Arbeitnehmervertreter so stark sind, aber selbst wenn das so käme, hast du natürlich das Thema, dass Volkswagen immer noch nicht so ein Erfolgsmodell gefunden hat, was das wegbrechende China-Geschäft und die goldenen Zeiten von früher, wo die mit dem Käfer und mit dem Golf wirklich richtig Geld verdient haben, was das kompensiert.
Ist das auch schon ein Thema bei euch, dass Autofirmen vielleicht auch Verteidigungsproduktion übernehmen können? Das hat Donald Trump hier gesagt, dass er da Autohersteller in die Pflicht nehmen will.
Ja, das wurde immer wieder diskutiert und die Autohersteller sagen, ist gar nicht so einfach. Also Volkswagen hat jetzt wiederholt gesagt, wir wollen keine wirkliche Rüstung produzieren und man macht ja so Co-Shares, es gibt MAN, gehört auch zum VW-Konzern, die machen mit Rheinmetall so ein Militär-LKW, das gibt es schon, aber dass man wirklich Waffen produziert, das gibt es bislang noch nicht und da hat VW auch, will da VW auch Abstand nehmen. Es gibt dieses frühere Karmann-Werk in Osnabrück. Da wurden früher so Karmann-Autos und Cabrios und so gebaut und andere Autos auch. Und das wird jetzt nicht mehr so gebraucht. Und da war die Frage, baut man da jetzt Rüstung? Vielleicht, oder es spricht viel dafür, dass man das an jemanden gibt oder untervermietet, der dort das eben für Rüstungsproduktion nutzt. Aber die Autohersteller selber in Deutschland, die haben alle gesagt, nee, Waffen, Rüstung, brutale Rüstung wollen wir nicht.
Und meinst du, das hält, wenn jetzt die Arbeitslosigkeit extrem steigen sollte?
Das ist eine spannende Frage. So eine Entscheidung kann natürlich immer wieder überdacht werden. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Rüstungsunternehmen in Deutschland massiven Zulauf haben, allein Rheinmetall. Also die schaffen immer wieder tausende neue Stellen, weil es einfach Nachfrage gibt. Und sehr viele aus der Autoindustrie, hören wir, die bewerben sich da auch. Also die haben ja Ingenieure beispielsweise, die haben da ja wirklich Expertise und die wollen sich da einbringen. Und früher war ja die Rüstungsbranche in Deutschland zumindest wirklich so ein Schmuddelkind. Damit wollte man nichts zu tun haben. Und jetzt ist das wirklich nachgefragt. Und die Unternehmen stehen total im Fokus und zwar im positiven Sinne.
Wie ist denn das in deinem persönlichen oder vielleicht auch beruflichen Umfeld? Wenn ich mit Deutschen spreche, zum Beispiel aus dem Family Office Umkreis, bin ich doch oft erstaunt, wie sehr sie ein Kriegsszenario für möglich halten und das durchaus in ihrer Risikokalkulation mit einbeziehen. Also jetzt speziell mit Russland. Und hörst du auch sowas, diese Art von Risikobewusstsein?
Absolut. Das hat sich auch in den letzten Jahren verstärkt. Es ist in der Allgemeinheit noch nicht so durchgedrungen, also beim Bürger, aber die Unternehmen, die verantwortlich so handeln, gemanagt werden, die haben dieses Szenario alle oder viele, möglichst viele hoffentlich auf der Liste im Fokus und die wissen genau, also man spricht ja schon drüber, was passiert denn, wenn es jetzt zu einer Kriegswirtschaft beispielsweise kommt. Was heißt das für Logistikunternehmen? Stellen die dann Fahrer ab? Fahren die dann andere Güter Richtung Front und so? Also das hat man schon auf der Liste, das wird durchgespielt. Eher so ein bisschen verdeckt. Da weiß ich jetzt nicht, will man die Leute nicht nervös machen oder will man einfach ja das insgesamt diskret behandeln. Aber ich glaube, diese Überlegung gibt es in vielen Unternehmen, gerade in denen, die halt gebraucht werden, wenn es wirklich zum Krieg käme.
Im Januar in Davos beim Weltwirtschaftsforum habe ich auch mit Skandinaviern gesprochen und da ist mir nochmal aufgefallen, dass die ein ganz anderes Risikobewusstsein haben, als ich das von Deutschen wahrnehme. Also die sind viel mehr auf der Hut und natürlich die baltischen Staaten sowieso. Ich war Ende letzten Jahres in Litauen eingeladen von der Regierung und da habe ich das also da nochmal ganz, ganz besonders gespürt. Aber in der Bevölkerung in Deutschland, auch so was über die Medien kommt, habe ich das Gefühl, das wird nicht ernst genommen, das ist eine zu entfernte Möglichkeit, ja, das hält man nicht für möglich.
Jetzt sind die natürlich die baltischen Staaten auch ein bisschen näher dran an Russland. Vielleicht kommt das daher. Vielleicht haben die aber auch eine ganz andere Prägung. Es ist auf jeden Fall so, finde ich, so in meinem Bekanntenkreis ist das Thema Krieg noch nicht oder möglicher Krieg noch nicht so präsent, wie man das eigentlich spielen müsste. Zum Beispiel, ja, weiß ich, die Nahrungsmittelvorräte oder irgendwelche Batterien oder Solaranlagen, mit denen man Radio betreibt und so. Also ich muss dir sagen, wenn bei mir zu Hause der Strom ausfiele, da würde ich aber relativ zügig in die Röhre.
Also das ist aber auch ein bisschen durch 9/11 geprägt. Ich habe Notfallradio. Ich habe mir jetzt auch eine neuere Version mit Sonnenbatterie zugelegt, auch Taschenlampe, alles, was sich automatisch aufladen lässt. Also so ein paar Notfallvorkehrungen habe ich getroffen, weil wenn hier in New York irgendwas ausfällt, das kann alleine der Strom sein. Sagen wir mal, ein Tag ist kein Problem, aber 2-3 Tage, keine Ampeln, keine Subway, keine Aufzüge, kein Bankautomat, dann schauen wir relativ schnell in die Röhre. Aber in Davos, da war, meine ich, eine Dame aus Skandinavien, eine CEO von einem großen Unternehmen, die hat mir erzählt, dass die auch unterirdisch Medikamente und Verbandssachen, Erste-Hilfe-Dinge, dass die überall unterirdisch sozusagen in Anführungsstrichen vergraben sind und dass dann auch normale Bürger wissen, wenn ein Notfall ist, wie man da drankommt. Sowas, also ist mir für Deutschland überhaupt nicht bekannt.
Nee, bei uns haben sie die Bunker da in der Nähe von Bonn ja zubetoniert und also ich kann dich, weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, also wenn du in Deutschland warst, es gab früher auf Telefonbüchern hinten drauf auf der letzten Seite so Handlungsempfehlungen, was passiert, wenn man wirklich so einen Fall hat. Was braucht man, wie sorgt man vor, auf was muss man achten? Jetzt gibt es Telefonbücher nicht mehr so wirklich. Aber ich glaube, so in der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt man es ein bisschen. Viele wissen da nicht Bescheid.
In Mönchengladbach, wo ich aufgewachsen bin, da weiß ich noch, im Parkhaus gab es so Betten oben an der Decke, die konnte man dann runterziehen für den Notfall. Und mein Vater als junger Elektrotechniker hat damals da irgendwie mit dran gearbeitet. Aber die sind natürlich weg. Und heute, wenn man sich das anguckt, das Parkhaus ist direkt, also eine Etage unter der Erde. Das heißt, im Atomkrieg wäre das überhaupt nicht sicher. Also insofern glaube ich, hat man da den Notfall potenziell verschlafen, wobei, also das führt jetzt ein bisschen weit, aber wegen Donald Trump, ich habe mich auch schon gefragt, was machst du denn, wenn hier die Sirenen losgehen? Du bist in Manhattan bist du Zielscheibe, soll ich dann tatsächlich noch versuchen, in die U-Bahn zu laufen, ein paar Schächte runter, oder soll man einfach hoffen, dass man weg vom Fenster ist?
Ja, das ist in der Tat, wenn ich vertraulich Gespräche führe, kommt dieses Thema immer wieder mal hoch, dass man sagt, ja, wo gehen Sie denn dann hin? Und ich sage, weiß nicht. Und da gibt es schon manche, die sagen, ja gut, Namibia vielleicht, da ist wenig los, weit weg. Oder Mallorca, da gibt es keine Industrie, da ist man relativ sicher. Also da gibt es schon Menschen, die ja in der Wirtschaft Verantwortung tragen und sich solche Gedanken machen. Das macht mich dann schon auch immer nachdenklich.
CEOs.
Unter anderem.
Also kann ich aus dem Family Office-Kreis nur bestätigen, vor ein paar Jahren war mal Dubai hoch im Kurs, da habe ich sofort gesagt, ha, Königreich, totale
Wildnis. Ja, das hat sich ja erledigt jetzt.
Das hat sich jetzt erledigt, aber dann war zum Beispiel, also Mallorca war nicht auf der Spitze der Liste, weil zu zentral, Portugal, weil es weiter außen ist, dann aber vor allen Dingen Mittel- und Südamerika mit der Erwägung, dass wenn ein Atomkrieg kommt, man auf der südlichen Erdhälfte bessere Überlebenschancen hat. Und ich meine, okay, und wenn man genug Geld hat, dann kann man wahrscheinlich diese Szenarien durchexerzieren. Und ob man sich dann Farmen da kauft oder was auch immer, ist sowieso eine Geldanlage. Aber ich meine, im Grunde genommen, das habe ich übrigens schon vor 15 Jahren, als ich anfing, als ich selbstständig war mit den Family Offices, dass hier in New York solche, wir sind natürlich alle geprägt von 9/11 hier, aber solche Szenarien bis zum Grotesken durchexerziert wird. Ne? Wie kommen wir dann hier von der Insel runter? Welche Flugzeuge gibt es, die ohne was weiß ich fliegen? Und wie kommen wir an den Piloten? Und ich meine, das sind jetzt genau die Szenarien, die wir von der Tech-Elite hören. Von einem Elon Musk, von einem Peter Thiel, von Zuckerberg, der da halb Hawaii kauft, um sich kriegssicher zu machen oder jedenfalls, wenn unsere Zivilisation untergeht. Und das finde ich auch schon beunruhigend, weil die machen jetzt gerade federführend die Zukunft.
Dann drücken wir die Daumen, dass das wirklich eine Drohkulisse ist, die so nicht eintritt. Sandra, dann machen wir Schluss für heute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und dass du gut in die nächste Woche kommst. Bis bald.
Dankeschön, Uli. Das wünsche ich dir auch. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.